Mamfi, hier Dampfi, komm.
Hier Mamfi, komm.
Hier Dampfi, wie hören Sie mich kommen?
Hier Mamfi, höre Sie gut, wie hören Sie mich kommen?
Hier Dampfi, höre Sie ebenfalls gut. Trennung. Jetzt kommt eine neue Folge. Ohne Gewehr, der Bundi Talk mit Dampfi und Mamfi.
Und manchmal Sarah.
Wie du möchtest.
Erstmal fortfahren drücken.
Ja.
So, moin moin, wir sind wieder beim Bundi Talk. Ich grüße erstmal wieder Mamfi. Alles gut oder was?
Ja, alles gut bei dir?
Ja, läuft. Und natürlich Sarah.
Hallo. Na?
Alles schön?
Ja, alles gut.
Freut mich. Natürlich im Hintergrund nochmal Brojan und Tommy Gunn. Ich spreche es wieder an, was mit den Tassen ist.
Also, ich glaube, Brojan töpfert die selber.
Ich glaube, 25 Stück oder so wird
er
töpfern. Ne?
Er wird die wahrscheinlich selber töpfern und deswegen dauert das so lange.
Sehr, sehr gut.
Töpferkurs gemacht und jetzt wieder Keramiktassen herstellen.
Ja,
extra Bundi Talk. Ne?
Freut mich. Dann haben wir heute einen Gast. Das freut mich natürlich sehr. Endlich mal eine Frau. Marlene, Hi, grüß dich.
Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke.
Das freut mich. Dann vorab meine kurze Frage wieder. So wie immer, bist du ADAC-Mitglied?
Nein. Alles klar, das war's.
Ja, dann würde ich sagen, alle Angaben wie immer, ohne Gewehr und ja, bis nächste Woche.
Ciao, ciao. Also, ciao, ciao.
Tschüss.
Okay, das war's. Ja, wir können es ja jetzt sagen, wir werden diese Folge absichtlich am Montag rausbringen. Das ist der
Weltfrauentag.
Genau, und welches Datum ist das?
8. März.
Genau, so. Und das machen wir absichtlich und alle, die es jetzt hören, diesen Teil noch hören, die waren vielleicht verwundert, dass er erst heute in voller Länge herauskommt. So, okay. Das dazu.
Ja gut. Marlene, erstmal nochmal wieder zurück. Hallo. Ne? ich sag mal einfach was zu deiner Person so ein bisschen, ne? So was ich mir so ein bisschen aufgeschrieben habe. Wissenschaftlerin bist du, da bin ich ja schon mal ganz gut dabei. 1982 geboren.
Korrekt.
Sehr schön, in Ost-Berlin. Sehr schön.
Das ist mir wichtig.
Deswegen habe ich extra auch Ost-Berlin noch extra aufgeschrieben. Dann habe ich noch sofort eine Frage. Von Juli bis Dezember 2001.
Ja.
Offiziersanwärterin.
Korrekt.
Lesen. Fragezeichen habe ich gemacht. Kannst du da schon mal was zu äußern
im Vorfeld? Ja, kann ich. Ich war eine von den ersten, ich glaube, es waren irgendwie so 300 irgendwas Frauen, die bei der Bundeswehr als Offizieranwärterin eingezogen wurden außerhalb des Sanitätsdienstes. Deswegen, also 2001, ne, nach diesem Urteil von Tanja Kreil, ja, beziehungsweise also nicht das Urteil von Tanja Kreil, sondern sie hat sich ja bis zum Europäischen Gerichtshof geklagt. Und da gab es dann diese Entscheidung, dass das tatsächlich Diskriminierung ist, dass Frauen in Deutschland nicht an der Waffe dienen dürfen. Und der deutsche Gesetzgeber das dann ändern musste, weil EU-Recht bricht Bundesrecht. Und deswegen ist der deutsche Gesetzgeber dazu verpflichtet worden, das Grundgesetz tatsächlich zu ändern. So. Und ich war also eine von diesen ersten 300 irgendwas Frauen, die als Offizieranwärterin angefangen haben. Also lustigerweise übrigens in derselben Truppengattung wie in der Sascha Stolt nur aufgehört hat, nämlich bei Obinfo, heute Obcom.
Okay.
Also ich habe ihn tatsächlich mal gefragt, wir müssen uns genau verpasst haben. Also er quasi 2001 im Sommer aufgehört und ich bin 2001 im Sommer nach Main gekommen. Und war da Offizieranwärterin und es hat nicht so ganz funktioniert.
Das glaube ich
auch. Also sagen wir es einfach so, ich war irgendwie 19 und bin quasi direkt nach dem Abi eingezogen worden. Ich hatte irgendwie so Abiball und drei Tage später stand ich irgendwie in Main und habe mich anbrüllen lassen. nein, das war natürlich alles im Rahmen der inneren Führung und wir sind angebrüllt worden. Und, ne, so. Und ich komme aus einem eher pazifistischen Haushalt, sagen wir es mal so. Mein Vater hat es damals geschafft, dass er nur 3 Monate zur NVA musste und das ist sehr ungewöhnlich für die Zeit, in der er seinen Wehrdienst geleistet hat. So, also, und er hat sich dann auch gerne mal mit seinem, also er war irgendwie schon, keine Ahnung, 32 oder so und Mottschütze und hat irgendwie Schützengraben ausgehoben und hat sich dann mit seinem Unteroffizier angelegt, weil er unbedingt Rias im Schützengraben hören musste. So. So ein Typ ist mein Vater. Und als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich gerne zur Bundeswehr möchte, hat also meine Mutter irgendwie geantwortet mit: Aber Marlene, bist doch, also jetzt habe ich schon 3 Mädchen und habe gedacht, ich muss keine von euch dahin geben und jetzt gehst du freiwillig. Und das Einzige, also was mein Vater dazu gesagt hat, war, naja, also so richtig toll finde ich es nicht und ich glaube nicht, dass das gut geht. Aber ich finde es gut, dass du mir wegen, dass du mir sozusagen wegen deines Studiums nicht auf der Tasche liegen möchtest. Ne? Also muss man dazu sagen, als Offizieranwärter, also ich war definitiv Offizieranwärterin mit Studium und hätte also von der Bundeswehr mein Studium gezahlt bekommen. Ja. So. Das war allerdings nicht der Hauptgrund, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin.
Das wollte ich gerade fragen.
Nee, das war tatsächlich nicht der Hauptgrund, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin. Also ich versuche es mal ein bisschen kurz zu machen. Ich wollte seit der 8. Klasse zur Bundeswehr.
Oh, okay.
Ich wollte seit der 8. Ja. Und ich wollte seit der 8. Klasse Offizier werden. Ich kann das deswegen so genau quasi, ja, weiß ich nicht, also festlegen, weil ich in der 8. Klasse mal ein Referat über Frauen bei der Bundeswehr gehalten habe, in der Schule. Und zwar weiß ich noch genau, wie ich also mit meinem Vater vorm Fernseher saß und da ging es um irgendeinen UN-Einsatz und da waren auf einmal Frauen im Bild. Und die hatten eine Bundeswehroffizier, eine Bundeswehruniform an. Und die hatten so ein blaues Barett auf, ne? so ein UN-blaues Barett. Mhm. Und dann habe ich meinen Vater angeguckt und gesagt, hä? Ich denke, Frauen dürfen nicht zur Bundeswehr. Also, ja, also hier so Medizin und so, Sanitäterinnen, die dürfen. Und da habe ich angefangen, mich über das Thema zu informieren. Also über das Thema insgesamt Frauen bei Streitkräften und so. Und dann gab es irgendwie die Aufgabe, ob es im Geschichts- oder im Sachkundeunterricht oder so war, gab es eben die Aufgabe, wir sollten irgendwie irgendein Referat über irgendein Thema halten, das uns interessiert. Und dann habe ich mir das Thema rausgesucht und habe da auch relativ viel recherchiert und fand es irgendwie immer spannender und hatte immer mehr das Gefühl, irgendwie ist das was ich auch machen will. Aber die Sache mit dem Sanitätsdienst ist nicht meins. Ich werde nicht Ärztin. Und dann gab es irgendwie, ich weiß gar nicht, wann ist das, ich glaube in der 10. Klasse oder so, gibt es ja immer so das, wo man dann ins Berufsberatungszentrum von der Arbeitsagentur geht und irgendwie diese Tests macht. Und wenn man am Gymnasium ist, dann kriegt man noch dieses richtig dicke, fette Buch, diesen Studienführer. Ich weiß gar nicht, ob der noch gedruckt wird, aber auf jeden Fall war das sehr viele tote Bäume, die dafür draufgegangen sind. Das Ding war sehr, sehr dick. Und ich wusste da ungefähr schon so, dass ich so in Richtung Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften irgendwie sowas gehen möchte. Und habe dann angefangen zu gucken, okay, welche Unis wären denn dann so spannend und traf dann auf die Universitäten der Bundeswehr. Und dachte so, ach, das kann man bei der Bundeswehr studieren. Hm, okay. Ich habe dann so ein bisschen gelesen, bla bla bla, aber dürfen nur Männer. Ja, das ist ja jetzt doof. und dann kam eben dieses, und dann hat sich eben Tanja Krall bis nach Europa geklagt. Und dann kam dieses Urteil. Und muss dazu sagen, ich habe 2001 Abi gemacht. Das ist quasi genau richtig. Habe mich beworben, bin tatsächlich auch genommen worden. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich habe auch den Sporttest damals bestanden und ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Weil der war ja noch ein bisschen, also 2001 war der Sporttest ja noch ein bisschen anders als heute.
Wahrscheinlich noch schwerer als.
War länger. Du musstest irgendwie, also du hattest irgendwie diesen Cooper-Test, glaube ich, mit diesen 12 Minuten laufen oder so.
Ja, das macht man auf dem Gymnasium, glaube ich, auch, gell?
Mhm. Manchmal, ich weiß gar nicht, okay. Ich glaube, wir haben es nicht gemacht. Aber so, du hattest irgendwie diesen Cooper-Test, du hattest so Pendelläufe, das ist so
also
diese lustigen.
Ich kann vielleicht ganz kurz sagen, auf der Realschule haben wir sowas nicht gemacht. Ich habe nur mal gehört, dass auf Gymnasien, dass die da so lange laufen und irgendwelche Sporttests machen.
Also ich musste das einmal im Jahr machen. Einmal im Halbjahr vielleicht auch.
Krass.
Echt?
Ja, ich hatte in der Grundschule nur Bundesjugendspiele, mehr hatte ich nicht.
Das hatte ich auch.
Wir hatten sogar einen, der war richtig krass. Der hat immer in der Hälfte ungefähr, ist er kurz zur Seite gegangen, hat gekotzt und ist dann weitergelaufen.
Oh, da kenne ich auch ein paar.
Ich würde sagen, definitiv vorbestimmt für Fallschirmjäger.
Ja.
Dazu hast du zu gut studiert.
Nee, Abi und Fallschirmjäger, das passt nicht zusammen.
Ach so, ja, okay, Entschuldigung. Ach, der Richter. Wobei, wie kommen die denn dann an ihre Offiziere? Also
ganz wahrscheinlich aus dem Ausland oder
das
so.
Sind die mit der Real, das sind die mit der Realschule.
Ach so, ach so.
Das ist so ein Fachhochschulreife oder sowas. Keine Ahnung. So, okay. So.
Egal.
Nee, nee, ja, nee. Wir waren beim Sporttest.
Ja, sorry.
Ja, genau. Also es gab diesen, ich glaube da, ich weiß, ich, also das war ja damals dieser PFT und nicht BFT. Und ich weiß nicht mehr, ja, ich weiß nicht mehr genau, was alles dazugehört. Also ich weiß irgendwie, ich glaube, Cooper-Test hat dazugehört, Pendelläufe waren mit dabei,
Hochsprung oder sowas.
Ja, hier so Weitsprung, Dingsabumser, irgendwas. Dann diese lustigen Bundeswehr-Liegestütze.
NATO-Liegestütze haben wir die genannt, ja.
Hieß die so?
Wenn man die Hände, also man legt sie auf den Boden, die Hände auf dem Rücken.
Genau die.
Dann drückt man sich hoch, geht wieder runter, legt die Hände auf dem Rücken, legt sie wieder hoch, drückt sich hoch, wieder runter, Hände auf dem Rücken. Und das macht man, ich weiß nicht, also so in der Zeit, es gibt eine bestimmte Zeit und dann wird gezählt, wie viel man in dieser Zeitspanne geschafft hat davon. Und ich weiß nicht, wir haben die zu der Zeit NATO-Liegestütze genannt, aber die machen wir nicht mehr. Also ich meine, das heißt ja jetzt auch BFT, genau, und der sieht ein bisschen anders aus.
Ja, genau, der ist anders. Den habe ich übrigens auch mal mitgemacht, 2017, weil ich mich als Quereinsteigerin nochmal beworben habe.
Ah, cool.
Ja, das hat nicht so gut funktioniert, aber nein. Na, die Eignung zum Offizier habe ich tatsächlich auch 2017 bekommen, aber ich bin durch einen Sporttest gefallen und medizinisch war, belassen wir es dabei. Nein, also das Ding und in Köln eben diesen Sporttest gemacht und durch diese ganzen anderen Reifen gesprungen, durch die du da durchspringen musst. Also du fängst irgendwie, ich weiß nicht, Sarah, hast du so ein bisschen schon mal irgendwas von Leuten gehört, die in Köln mal dieses Eignungsfeststellungsverfahren mitgemacht haben? Inzwischen heißt es ja, glaube ich, Assessment für Führungskräfte, bla. Irgendwie
so. Also früher hieß das OPZ, Offizier.
Ja, das heißt nicht mehr so.
Keine Ahnung.
Offizierbewerberprüfzentrale, das heißt nicht mehr so.
Okay.
Das heißt jetzt irgendwie, hat so eine ganz komische Abkürzung mit Assessment Center für Führungskräfte.
Das heißt ja jetzt alles Assessment Center,
ja, das klingt fancy.
Karriere Center, Assessment Center, ja, okay.
Genau, also es fängt irgendwie damit an, dass du irgendwie, keine Ahnung, 6.30 Uhr oder so erstmal einen Aufsatz schreibst. Also meistens sollst du zwei Begriffspaare irgendwie miteinander vergleichen und so. Ne? So
Bundeswehr und Rechtsextremismus.
Nee, sowas. Ja.
Das wäre ganz cool, ja?
Also okay. Nein, okay, das jetzt das war sehr gemein. Okay, das nehme ich auch zurück. Ja, sonst gibt es wieder Ärger. Nein, war nicht okay, gebe ich zu. Nein, und also bei mir war es, glaube ich, irgendwie so Aktion und Aktionismus oder sowas, also so Begriffspaare sind das. Dann musst du noch durch lauter andere lustige Reifen springen, also musst du noch einen Mathe-Test machen, wenn du studieren möchtest. Und beim ersten Mal wollte ich ja bei der Bundeswehr noch studieren, da hatte ich ja noch kein Studium. Lustig, also die haben einem so, also bei der Ankunft haben sie einem dann so erzählt, so ja, bla bla bla, und dieser Mathe-Test, und es gibt irgendwie, wenn sie, also drei Studienrichtungen, für die sie sich beworben haben, für die müssen sie den Mathe-Test nicht bestehen. Da war meine dabei. Ich hatte mich also im Erstwunsch war, glaube ich, Politikwissenschaft, Zweitwunsch war Geschichtswissenschaft und Drittwunsch war Pädagogik. Oh je. Und ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja, also
Pädagogik kann man bei der Bundeswehr studieren.
Ja.
Das sind die besten Offiziere, die Pädagogik studieren, nicht.
Das kann ich so, möchte ich keine Bewertung abgeben.
Das ist wirklich traurig. Es muss das schlechteste Pädagogikstudium Deutschlands sein, sorry.
Auch dazu möchte ich keine Bewertung abgeben. Okay. Ich möchte nur sagen, ich habe im Projekt auch mit den Kolleginnen aus der Pädagogik zusammengearbeitet und das war eine gute Zusammenarbeit und
Die Auslese war das.
Sehr diplomatisch.
Genau, nein, ich habe, also wir waren ja auch sehr, also wir waren ja auch auf ihren Sachverstand angewiesen und ich habe mich auch sehr, also ich konnte auf ihren Sachverstand auch vertrauen, so, und insofern.
Ja.
Zum Studium kann ich nicht sagen, weil ich nicht, also da nicht in der Lehre beteiligt bin, so, insofern. Aber so, das waren so meine ersten drei, also das waren so meine drei Studienwünsche, also man muss immer drei Studienwünsche angeben und das waren meine drei. Und dieser Offizier, der da also die Einführung gemacht hat, hat so, ja, und so, den Mathe-Test, den müssen nicht alle von ihnen bestehen. Diejenigen, die sich für, ich glaube, es war tatsächlich, also es war Politikwissenschaften, Geschichtswissenschaften und Pädagogik beworben haben, müssen den Mathe-Test nicht bestehen. Also, ja, geil! Und dann sagt, ja, gibt es aber pro Jahr nur 50 Plätze und 300 Bewerber. Und alle so, Mist. Ja, also und dann musst du den Mathe-Test musst du machen, dann diesen PMO gab es, glaube ich, damals noch nicht, das sogenannte Persönlichkeitsmerkmale Offizier. Das ist so ein bisschen so ein Psychotest, wo so ein bisschen abgetestet wird, ob du bestimmten eben Persönlichkeitsmerkmalen, die von Offizieren verlangt werden, also ob du denen entsprichst oder ob du die hast. So, und in welcher Abstufung du die hast. Also so kenne ich es. Ich weiß gar nicht, ob es den damals 2001 schon gab. 2017 gab es ihn auf jeden Fall. Dann
Weiß
hast
jemand?
du.
Oh, sorry. Das finde ich gerade voll interessant. Was wird denn da abgefragt? Weiß das jemand? Weißt du das, Marlene?
Ich überlege gerade, ob ich mich noch erinnern kann, was da abgefragt wird. Ja, ich glaube, da waren auch so Sachen mit dabei, wie regelmäßig konsumieren Sie Alkohol? Oder was weiß ich, auch die Frage zum Beispiel, ob, ich meine, dass das im PMO war, also so Fragen, die so ein bisschen determinieren, kannst du dir Hilfe suchen? Also merkst du, wann du Hilfe brauchst und kannst du dir die Hilfe auch suchen? Also, oder bist du so ein Typ, der immer nur stur alleine vor sich hin arbeitet? Bist du teamfähig? Solche Sachen. Und das, also, und das bisschen fiese ist, dass sie die Fragen mehrfach stellen, aber in ein bisschen unterschiedlicher Formulierung, so dass du manchmal mit Ja und manchmal mit Nein antworten solltest und so eine Sache, ne? Also du kannst nicht dich einfach durchklicken, also musst schon wirklich lesen, was die da fragen von dir. Dann gab es noch so lustige Intelligenztests, also was weiß ich, das ist irgendwie so, keine Ahnung, vier Symbole und eins passt nicht oder so. Und ne, man muss dann aber draufklicken. Und das Fiese an diesem Test ist, du hast, jetzt muss ich gerade mal überlegen, also der merkt sich, wie oft du falsch klickst. Und je öfter du falsch klickst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du so eine Nachricht bekommst von wegen, ah, also sie haben sich ja jetzt schon ein paar Mal verklickt, wollen sie aufhören? Und solche Sachen. Und ich hatte damals einen Schulkameraden, der sich als Marineflieger beworben hatte. Und als der diesen Test gemacht hat, hat er aus Versehen schon selbst gleich, als das erste Mal dieses Pop-up aufploppte, gesagt, ja, aufhören. Und dann kam er in das Gespräch. Es gibt nämlich natürlich, es gibt nämlich auch ein Gespräch, ne? Also hast du irgendwie so einen Prüfoffizier, also damals waren es noch zwei Prüfoffiziere und einen Psychologe oder eine Psychologin, zivil in der Regel. Und er kam also in dieses, er kam also in dieses Gespräch rein. Und setzte sich hin und die erste Frage, wirklich die erste Frage, die er vorgeknallt kriegte, war, ja, Sie haben ja da ganz schnell abbrechen geklickt. Haben Sie Versagensängste? Das war die erste Frage, die sie ihm vorgeschmissen haben. Und also ich hatte, weiß nicht, ob ich Glück hatte oder so, aber ich habe tatsächlich ein bisschen genauer hingeguckt und mir ist das Gott sei Dank nicht passiert. Aber dieser Intelligenztest mit diesen ganzen Symbolen und so, der ist schon ganz schön fies. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Dann gab es noch, was gab es noch? Also das Ding ist auch, das dauert 3 Tage. Und es gibt bestimmte Sachen, wenn du da durchfällst, dann geht es gleich nach Hause. Und du hast das richtig gemerkt, über die 3 Tage sind es immer weniger Leute geworden. Dann gibt es außer dem Gespräch, dann siehst du die Prüfoffiziere und die Psychologen nochmal. Und zwar in so einer Gruppensituation. Das sind meistens so 3, 4 Leute. Und du kriegst mehrere Aufgaben, die du als Gruppe lösen sollst. Ich weiß nicht mehr so genau, was es war 2001, als ich mich beworben habe, aber ich weiß noch, was es war 2017. Da war ich mit 2 Männern in einer Gruppe, auch beides, die sich beide als Quereinsteiger, Wiedereinsteiger beworben haben. Und wir sollten irgendwie planen. Genau, es ging um ein Eishockeyspiel. Also die geben dir so Situationen vor, also das ist quasi ein bisschen Planspiel. Also es ging irgendwie um ein Eishockeyspiel und der Parkplatz war vereist und wir sollten quasi koordinieren, dass erstens die Leute auf den Parkplatz kommen und das, aber zweitens auch das Spiel rechtzeitig losgehen kann. Also es ging irgendwie darum, okay, was machen Sie jetzt? So, ne? Also kriegst du die Situation vorgeschmissen, so, was machen Sie jetzt? Und ich weiß noch, dass die 2 Männer irgendwann angefangen haben, ja, und haben wir das und das und bla bla bla. Und also kriegst relativ deutlich vorgegeben, was du für Ressourcen hast. Und die fingen aber an, irgendwie Ressourcen dazu zu sich auszudenken, die wir gar nicht hatten.
Und Eishockey-Schläger wahrscheinlich.
Ja, nee, es ging irgendwie darum, können wir einen Shuttle anbieten, weil wir irgendwie, keine Ahnung, noch Autos haben. Und es ging aber nirgendwo aus dem Briefing hervor, dass da noch Autos sind, mit denen man einen Shuttle-Service anbieten kann oder sowas. Irgendwie sowas war das. Okay. Und mir wurde es dann irgendwann zu dumm. Und ich sagte dann so, ja, Moment. Also, wie war das so schön? Ich weiß nicht mehr, welcher Verteidigungsminister es war, aber der, ich glaube, es war sogar so Armsfeld, der sagte, ja, also Moment, you go to war with the army you have, not the army you want. Und da hörte ich nur von hinter mir die Psychologe so. Das war so ein bisschen lustig. Musste so, ich glaube, die hat sich sehr zusammennehmen müssen, dass sie nicht loslassen. Mhm. Aber in dem Moment war tatsächlich auch Ruhe. Mhm. Na, also da war dann so, ach so, ja, okay, gut, wenn wir die Ressourcen nicht haben, dann können wir die Ressourcen auch nicht verwenden. Das ist ja jetzt doof. So, ne? Und das Zweite, was wir machen mussten, war nicht als, genau, dann mussten, und dann mussten wir einen Vortrag vor der Gruppe halten. Das heißt, du kriegst ein Thema. In dem Fall war es irgendwie, also bei mir war es irgendwie, keine Ahnung, ach genau, du musst die Gruppe überzeugen. Bei mir war das irgendwie so, ja, also ihre Gruppe möchte gerne in den Urlaub fahren und es gibt irgendwie so zwei Ziele und die haben diese und diese Vor- und Nachteile. Und sie sind jetzt diejenige, die am Ende entscheiden muss, wo die Gruppe hinfährt, und dann müssen sie ihre Entscheidung der Gruppe begründen. Also im Grunde tatsächlich ist so ein bisschen das, was du wirklich als Offizier machst. Hm? So. Und
das ist ja das Schwere.
Ja.
Das ist ja das Schwere bei denen.
Richtig. Wobei als Offizier solltest du eigentlich deine Entscheidung nicht immer unbedingt bei allen begründen müssen.
Also, ja, das stimmt.
Deinen Untergebenen, ja, also. Aber der übergeordneten Führungsebene, der solltest du deine Entscheidungen schon begründen können.
Aber die innere Führung sagt was anderes. Innere Führung sagt eben doch, dass man, ja klar,
so, steht, ja, okay.
Da steht ganz klar drin, dass man den Leuten, denen man die Befehle gibt, den Auftrag erklären muss und warum und ob das sinnvoll ist, was man da tut. Also,
ja, okay, stimmt.
Aber innere Führung insofern ist ja so ein bisschen stiefmütterlich, deswegen. Wundert mich nicht, dass das nicht bei jemand, der Offizierseignung hat, nicht so die Relevanz hat.
Ich bin so, großartig.
Ich dachte mir erst, so, wo es um den Test geht mit der Eisfläche, dachte ich so, okay, sie haben zwei Schaufeln, sechs Mannschaften. Wie machen sie das?
Ja, genau, genau.
Hier ohne Schaufeln müssen es mit den Zehen machen.
genau. Oder wir rotieren so.
Ja, irgendwie so. Ja. Aber immer müssen alle da sein. Das ist ja so, genau, bei der richtig. Bundeswehr. Es ist nicht immer für alle was zu tun, aber so wichtig ist, dass alle immer da sind. Ne?
Genau. Ja. Stimmt, ja, das wäre tatsächlich mal eine realistische Situation gewesen für einen Offizieranwärter. Ja. Ja, also das war so, und das sind so die Reifen, durch die du so durchhüpfen musst. Dann hast du natürlich noch die medizinische Untersuchung. Dann hast du, jetzt muss ich überlegen, ja doch, genau, medizinische Untersuchung. Also mit diesen ganzen, das geht in Richtung 95er, glaube ich, ne? Also dass du abgeprüft wirst, ob du medizinisch für das, was du gerne machen möchtest.
Genau, tauglich bist, genau.
Genau. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was bei mir alles meine Wünsche waren, als ich das erste Mal mich beworben habe. Ich weiß nur, dass mein erster Wunsch Fernmeldetruppe war.
Okay.
Die anderen beiden weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass ich zum Einplaner reinkam und der so sagte, so, Sie wollen also zur Fallschirmjägertruppe. Und ich so, nee, wie kommen Sie denn da jetzt drauf? Lass uns doch mal gucken. Ach ja, stimmt, Fernmeldetruppe, weil du musst das als Abkürzung angeben. Mhm. Also du schreibst da nicht rein Fernmeldetruppe, sondern du musst die Bundeswehrabkürzung dafür angeben. Weil das Fach, also das
Fach so klein ist.
Ja, das Fach so klein ist.
Okay. Was ist Fernmeldetruppe?
Funker. Also die machen.
Ah, okay.
Die machen
der gelbe Blitz.
Genau, der gelbe Blitz. Ich hatte allerdings mit den Betreuungsoffizieren, also sind wir so zwei, drei Betreuungsoffiziere dabei normalerweise, die also meistens sind das so Leutnante, glaube ich. Oder so Oberleutnante, die schon eine Weile dabei sind, aber noch ein bisschen bis Dienstzeitende haben. Und die können sich dann immer gerne mal aus. Und oder beziehungsweise die sind halt in Köln dann direkt auf dem Dienstposten. Und da geht es einfach so ein bisschen darum, also die sind tatsächlich nicht dazu da, um irgendwie die Offizieranwärter irgendwie auszuhorchen oder so, sondern die sind wirklich dazu da, um Fragen zu beantworten. Einfach um den Leuten so ein bisschen zu sagen, ja, das erwartet euch, das erwartet euch auch in der Truppe. Und da war einer dabei, der hat angefangen von Op-Info zu erzählen. Und ich wusste vorher nicht, dass es diese Truppe gibt. Ne? Also, und er so erzählt, was sie so machen, und dann denke ich so, was mit Medien? So irgendwie cooler als Fernmeldetruppe. Ja. Und habe mich dann eben beim Einplaner nochmal umentschieden und habe gesagt, ja, hier, also ja, da steht Fernmeldetruppe als Erstwunsch, ich hätte aber gerne Opt-in vor, weil ich wusste vorher nicht, dass das existiert. Und es klang eigentlich ganz spannend, was der Betreuungsoffizier da erzählt hat. Und deswegen möchte ich also lieber dahin. So. Und im Nachhinein ist es eigentlich total ein Wunder, dass ich das tatsächlich bekommen habe, weil es da, glaube ich, relativ viele Bewerber gibt, aber relativ wenige Dienstposten. Also in Köln läuft das so, dass es ein Bewerber-Bewerberinnen-Ranking gibt. Und also und zwar nicht pro Durchgang, sondern alle. Und dann ist es so, es gibt Verwendungen, das ändert sich aber tatsächlich jedes Jahr, soweit ich weiß. Also ich kann jetzt nicht sagen, also das, was 2017 oder 2001 gestimmt hat, muss für dieses Jahr nicht stimmen. Dass die also sagen, ja, es gibt bestimmte Verwendungen, da werden nur sehr wenig Leute eingestellt. 2017 zum Beispiel waren es die Feldjäger. Da gab es aber relativ viele Bewerber. Und da wird dann eben nach Ranking eingestellt. Also da wird dann geguckt, okay, wo befindet sich denn der Bewerber, die Bewerberin im Gesamtfeld? Und Feld, was weiß ich, es gibt irgendwie, keine Ahnung, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Dienstposten, das ist jetzt wirklich aus der kalten, 30 Dienstposten oder so, vielleicht sogar weniger, und aber irgendwie 100 Bewerber, Bewerberinnen. Ja, wenn du dann eben auf Platz 46 landest, Pech gehabt. Und dann guckst du halt nach deinem Zweitwunsch und dann guckst du nach deinem Drittwunsch und also das ist das, was die Einplanerfeldwebel da in Köln machen. Mhm. Die gehen das mit dir durch. Und eigentlich ist es ein bisschen ein Wunder, als ich 2001 wirklich Opt-Info bekommen habe, weil es da nur sehr wenig Dienstposten gab. Mhm. Also wir waren in der ersten, also ich musste Grundausbildung zweimal machen. Jetzt wundert sich auch keiner mehr, warum ich nach 6 Monaten wieder rausgegangen bin. Und in der ersten Grundausbildung waren wir nur Offizieranwärterinnen von den Frauen. Also es waren keine Mannschaftsdienstgrade und auch keine Unteroffizieranwärterinnen dabei.
Ja, war das damals schon ein, also OA-Bataillon?
Nein.
Nee, das nicht.
Nee, okay. Nee, genau, wir sind in der Truppe ausgebildet worden und da ich beim Heer war, also beziehungsweise, also das war auch genau die Zeit, in der die, in der Opt-Info zur SKB überführt wurde, also die SKB aufgestellt wurde. Ich weiß gar nicht, hat Sascha das mit der SKB erklärt? Ich habe es gar nicht im Kopf gerade.
Nee, hat er nicht, aber...
Okay.
Ich hab jetzt nur gerade gesehen, dass die mittlerweile dem Org-Bereich oder dem Organisationsbereich Cyber unterstehen, genau. Oder CIA, ja, die Abkürzung, genau.
Genau, richtig. Und damals, also ursprünglich war Opt-Info beim Heer. Und dann ist diese sogenannte Streitkräftebasis, abgekürzt SKB, aufgestellt worden, wo lauter so Truppengattungen untergekommen sind, die die im Grunde
nicht mehr zum Heer passen.
So kann man sagen.
Die Scheiße sind.
Hey, ich habe das noch echt nett gesagt jetzt. Ne?
Ja, ich nicht.
Okay, also so kann man es auch formulieren, aber gemeint, also eigentlich, nee, eigentlich geht es darum, dass das lauter so Truppengattungen sind, die im Grunde für alle irgendwie was leisten, also
Unterstützer halt,
für genau, alle halt. Ja, genau, Unterstützer, also Opt-Info eben zum Beispiel, Sascha hat ja erklärt, was Opt-Info macht und das macht Opt-Info eben nicht nur fürs Heer, sondern die machen das eben auch für alle und da sind auch, das ist auch so ein bisschen NATO-Fasching, wenn da antreten ist.
Außer bei den, komischerweise bei den Feldjägern nicht. Feldjäger sind zwar auch für alle zuständig, aber alle Heeresuniformträger. Es gibt keinen Feldjäger in der SKB oder,
das stimmt.
Oder sind, ja, die sind noch in der SKB, die zum Beispiel Marineuniform tragen oder Marine, habe ich jetzt Marine, das war mal, Luftwaffenuniformträger sind oder Trägerinnen sind. Also das finde ich immer ganz merkwürdig, dass man da nie irgendwie was angepasst hat.
Ja, frag doch mal die Feldjägerblase auf Twitter, was die sagen. Ja, also Logistiker sind, glaube ich, mit dabei. Die ABC-Abwehr, ich glaube, die sind auch SKB, ne?
ABC-Abwehr ist SKB. Dann damals auch die Führungsunterstützer, also was eigentlich die Fernmelder im Heer sind ja die Führungsunterstützer in der SKB und schimpfen sich ja heute IT-Bataillone.
Ja. Ne?
Das sind SKB, ist dann noch das Wachbataillon natürlich.
Stimmt, ja, die gehören auch drin. Zu. Die Landeskommandos sind die nicht? Ach,
so doch, die gehören dann, aber die sind dann diesem territoriale, dieses.
Ja, ach, das ist der Name halt, ne?
Ja, ja. Die sind diesem Kommando unterstellt. Dann Ach nee, Zentrum innere Führung haben sie jetzt da weggenommen. Also jetzt mal, jetzt mal Truppe, Info, Truppe.
Ich glaube,
Truppe.
Das,
Truppe sind Feldjäger, genau. Ja. ABC. Ach ja, Logistiker, Logistik. die Blauen und was haben wir noch? Ob Info, nee, die sind ja jetzt Zir. Also viel genau. Haben die nicht mehr. Ne? Also wie gesagt, ich glaube auch die Feldjäger sind auch dieser in diesem territorialen Streifen.
Jus Leberkaserne, ist das nur eine Kaserne?
Du meinst das Kommando TA?
Ja, genau.
Kommando, ja, genau, ja.
Kommando territoriale Aufklärung. Nee, nicht Aufklärung.
Aufgaben.
Genau. Genau. Ja. Kommando territoriale Aufgaben, ja.
Genau. Die SKB ist natürlich durch, sag ich mal, durch jetzt Zier ist ein bisschen kleiner geworden. Und also ich glaube, Feldjäger, Logistik und dann, danach war es eigentlich schon Weißbach.
Ja, aber auch so Sachen wie also Z-Info-ABW, also das Zentrum für Informationsarbeit der Bundeswehr, die gehören, glaube ich,
auch genau.
mit dazu. Das ZMSBW gehört mit dazu. Sarah hat schon wieder lauter Abkürzungen und die erkläre ich nachher, wenn ich über das Projekt rede, wenn ihr das gerne möchtet. Also diese ganzen Zentren sind bis aufs Z-Info, das wusste ich nicht, dass das da nicht mehr drin ist.
Ich glaube, man hat es irgendwie festgestellt. Also ich weiß nicht, ob sie es vorhatten oder ob sie es gemacht haben. Ich glaube, man wollte einfach aufgrund der ganzen Skandale, also jetzt nicht die aktuellen, sondern die davor schon, wollte man einfach Z-Info oder halt das Zentrum Innere Führung auf eine gleichwertige Ebene und nicht den nachgeordneten Bereich, sondern direkt dem BMVG unterstellen, dass es einfach von der Wertigkeit höher ist, weil sonst war es ja eigentlich nur...
Dass es nicht im Streitkräfteamt unterstellt ist, oder
es
was?
War, genau, es war einfach nur noch im nachgeordneten Bereich der Streitkräftebasis und wenn man möchte, dass etwas für alle militärischen Org-Bereiche oder generell für die gesamte Bundeswehr eine Wichtigkeit hat, dann muss man das neben oder über diese Org-Bereiche stellen und deswegen ist es, glaube ich, jetzt mittlerweile wieder direkt dem BMVG unterstellt.
Ah, deswegen sind wir als Uni tatsächlich auch direkt dem BMVG unterstellt.
Genau, der Abteilung Personal seid ihr direkt unterstellt.
Ach echt? Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich wusste nur, dass wir dem BMVG direkt unterstellt
sind. Genau. Und irgendwie in der Hierarchie der Abteilung Personal und aber aus welchen Gründen, weiß ich jetzt auch nicht so richtig.
Naja, gut, das macht ja durchaus Sinn. Also ich meine, wir sind im Grunde zur Personalausbildung dazu da. Also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht dazu gesagt, ne, wo ich eigentlich Wissenschaftlerin bin.
Nee, genau.
Genau, also können wir vielleicht jetzt auch gleich sagen, an der Universität der Bundeswehr in München, am Lehrstuhl für internationale Politik, bei dem auf Twitter sehr gut bekannten Carlo Masala. Und ich bin da Projektmitarbeiterin. So.
Ja.
Können wir gleich auch noch was dazu sagen?
Mhm. Also, gerne.
Sache mit dem Offizier dann noch ein bisschen kurz abschließen. ich war Offizieranwärterin, ich habe die Offiziereignung bekommen, ich habe tatsächlich meine Wunschverwendung bekommen. Nein, es gab noch keine Offizierbataillone damals, das kam erst später, sondern wir waren tatsächlich noch einer von diesen Jahrgängen, die, da wir Heeres trotzdem immer noch, obwohl wir der SKB unterstellt waren, immer noch Heeresuniformträgerinnen waren, haben wir tatsächlich erstmal 3 Jahre lang, oder hätte ich, wenn ich dabei geblieben wäre, 3 Jahre lang nur militärische Ausbildung gehabt und wäre erst dann ins Studium gegangen, war bei Luftwaffe und Marine schon ein bisschen anders. Die haben, glaube ich, irgendwie 12 bis 15 Monate oder so hatten die. Also an den Truppenschulen und die sind, glaube ich, auch tatsächlich nur an den Truppenschulen ausgebildet worden und nicht in der Truppe. Und wir beim Heer sind in der Truppe ausgebildet worden, so wie es jetzt auch wieder ist.
Ja,
ja. Bin ich auch, übrigens, das kurz als Einschub, finde ich auch gut. Weil ich das auch recht sinnvoll finde, wenn Offizieranwärter von Anfang an immer wieder mit Truppe in Berührung kommen. Weil das nachher die Menschen sind, die sie führen sollen. Und weil ich das, also ich kenne ja auch das, ich kenne mich auch ganz gut mit den US-amerikanischen Streitkräften aus und da gibt es ja verschiedene Modelle der Offizierausbildung. Und keine davon findet in der Truppe statt. Also nur, wir haben irgendwie diese Militärakademien, die man noch am ehesten mit uns vergleichen kann, glaube ich. Dann haben sie dieses ROTC-Programm, was im Grunde ein Stipendienprogramm ist, an zivilen Universitäten. Und dann gibt es noch die sogenannte, OCS, Officer Candidate School. Das ist meistens für Leute, die schon irgendwie ein Studium haben oder die aus der Truppe kommen. Aber auch das findet nicht in der Truppe statt. Und bei der Bundeswehr, zumindest im Heer, war es bei uns damals so, ist jetzt auch wieder so, dass man direkt in seine Stammeinheit kommt, da die Grundausbildung auch mitmacht. Bei uns waren ja, noch...
Nicht, die Grundausbildung nicht in der Stammeinheit. Weil
ach so, die ist inzwischen nicht mehr in der
Stammeinheit. Nee, okay. Weil Stammeinheiten machen keine Grundausbildung mehr. Das heißt, ein Bataillon zum Beispiel hat die 6. Batterie oder
ja, okay, gut, dass du das sagst.
Ist die Grundausbildungseinheit.
Ja.
Und die machen nur Grundausbildung. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob versucht wird, zum Teil schon von Anfang an in die Truppengattung zumindest reinzugehen. Das heißt, wenn man zum Beispiel Artillerieoffizier werden soll, dann macht man wahrscheinlich die Grundausbildung in einem Artilleriebataillon. Also so ist es wohl so ist es wohl angedacht. Also, aber es ist auf jeden Fall
so in der Truppe
wieder, genau.
Na, also so ähnlich war es bei uns auch. Also okay, bei uns war es jetzt noch so, dass wir in die Stammeinheit gekommen sind, weil Obinfo keine richtig, also ja, wobei, nee, stimmt nicht. Wir haben auch in der Ausbildungskompanie angefangen und sind dann auf die Stammeinheiten verteilt worden. Also auf jeden Fall, du bist halt, kommst halt in, also bei uns damals warst du, bist in eine Ausbildungskompanie reingekommen, hast da die Grundausbildung ganz normal mit allen anderen zusammen gemacht, also auch mit den Wehrpflichtigen. Damals gab es ja noch relativ viele. Also verglichen dann mit ein paar Jahren später. Und dann bist du in den 3 Jahren, die du im Heer hattest, bist du auf Lehrgänge gegangen, aber du bist zwischendrin immer wieder in die Truppe zurückgekommen, also in deine Stammeinheit, beziehungsweise überhaupt in deine Stammtruppengattung. So. Ich war allerdings eben nur ein halbes Jahr dabei. Es hat alles nicht so gut geklappt. Meine Ergebnisse waren einfach schlecht. Also die Eignung zum Offizier war dann eben nicht mehr gegeben. So. Mhm. Es hat nicht so gut funktioniert und insofern, ich bin dann nach einem halben Jahr wieder rausgegangen, habe dann Zivil studiert. So, und bin dann.
Ja, trotzdem wieder bei der Bundeswehr quasi gelandet.
Auch nicht schlecht. Ja. Kann man auch so machen. Bei der Bundeswehr oder hat es dir eh nicht so gut gefallen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich wäre tatsächlich gerne dabei geblieben, aber die Frage ist, ob mir das so gut getan hätte.
Okay.
Ja, ich wäre gerne dabei geblieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob das gut für mich war. Oder gut für mich gewesen wäre. Mhm. So. Sag das mal so. Also weil 2001, das war ja auch genau die Zeit, 11. September, also als der 11. September passiert ist, war ich gerade auf dem Weg zurück nach Main. Dann kam ja auch relativ schnell Afghanistan und so. Und Obinfo ist, das hat ja Sascha auch schon so ein bisschen erzählt, Obinfo war damals eine Truppengattung, die sehr viel in Einsatz gegangen ist, weil es relativ wenig Leute sind, aber eben eine Truppengattung war, die überall im Einsatz gebraucht wurde. Also es war eine Fähigkeit, die überall im Einsatz gebraucht wurde. Oder beziehungsweise die Fähigkeiten, die Obinfo bieten könnte, sind in jedem Einsatzgebiet gebraucht worden. Und das heißt, die Leute hatten eine sehr hohe Einsatzintensität. Die sind, also normalerweise war ja irgendwie so, glaube ich, irgendwie drei oder 4 Monate Einsatz und dann solltest du erstmal 12 Monate nicht mehr auf Einsatz gehen. Das war bei sehr vielen bei Obinfo nicht so. Mhm. Ich habe auch einen kennengelernt, der im Jahrgang nach mir war. Dann viele Jahre später, in einer ganz anderen Zusammensetzung. Mhm. Und der zum Beispiel hat eine eindeutige Einsatzschädigung. Unter anderem deswegen, weil die Einsatzintensität so krass hoch war. Also weil die Rotation so krass hoch war.
Ja, es gibt da ja auch diverse Studien, wo man halt sagt, wie lange Einsätze gesund bleiben. Und ich glaube, man hat sich da irgendwann auf die 4 Monate, obwohl im Heer, ich glaube, so immer durchschnittlich 6 Monate waren. Und es steht auch jetzt wieder in dieser Einsatz- und Missionssystematik, ist es weg von diesem 4-20-System, also 4 Monate Einsatz bedeutet 20 Monate kein Einsatz, ist man jetzt auf eine Missionssystematik von 1-5. Das heißt, für jeden Monat Einsatz, 5 Monate kein Einsatz. Das ist jetzt so die Idee, aber man hat keinen Rechtsanspruch drauf. Das ist zwar eine Vorgabe, aber es ist halt natürlich immer auch an die... an die Struktur gebunden. Das heißt, wenn eine Truppengattung, da müsste man wahrscheinlich jetzt gerade die Heeresflieger-Truppengattung nennen, die auch ständig unterwegs sind, weil es einfach so viel davon gibt, aber die Aufträge gerade so viele sind und die das dann, ich glaube, die machen das aber ein bisschen anders, aber also jetzt, das habe ich jetzt auch nur gehört, dass die halt für kürzere Zeiten, aber dafür ständig, also das ist für die wie Übungsplatz irgendwie schon fast.
Also Sanitätsdienst ist ja auch sowas, die gehen die haben auch eine sehr hohe Einsatzintensität, soweit ich das weiß, und also ich wäre gerne dabei geblieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Einsatzintensität für mich zum Beispiel so, ich wäre auf jeden Fall in den Einsatz gegangen und ich bin ich habe 2 Jahre für den Bund Deutscher Einsatzveteranen gearbeitet und habe da die, also als studentische Hilfskraft und habe da die Fallakten, weil die bieten ja so Beratung und sowas an für Leute, die eine Einsatzbeschädigung haben und sich mit der Bundeswehr rumstreiten deswegen. Und ich habe die Fallakten digitalisiert und dafür musste ich die auch lesen, also damit ich sie ordentlich, ordentlich abheften konnte. Und das, was ich da gelesen habe, also spätestens da hatte ich so den kleinen Gedanken, ja, ist vielleicht doch ganz gut, dass du nicht dabei geblieben bist. Also, weil das ist nicht schön, was mit den Leuten da passiert ist. Also das ist, und da war ich doch ein bisschen froh, dass der Kelch so an mir vorbeigegangen ist. Also, sage ich ganz ehrlich.
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Aber jetzt bist du in der Forschung bei der Bundeswehr, oder?
Na, nicht so
Was
richtig froh.
dazu? Oder im Lehrauftrag?
Na, also was ich
Auch
mache,
nicht?
na, das Ding ist, was ich mache ist, also mein spezielles Projekt ist ein angewandtes Projekt. Das ist gar nicht so sehr ein Forschungsprojekt oder ein Grundlagenprojekt, sondern es ist ein angewandtes Projekt. Also eigentlich eher das, was ich mal gelernt, also das bei mir ist eher so das, was ich mal gelernt habe in meinen 2 Studiengängen, das wende ich jetzt an. Endlich.
Okay.
Ja, sehr gut.
Ja. Also ich hab euch ja den Lebenslauf geschickt und der ist ja, also mein Lebenslauf ist ja nicht so wirklich typisch für akademisches Personal.
Ja.
Na,
Ich
also
kenne
die
mich
halt.
damit nicht aus.
Ja.
Ich sag einfach mal ja.
Naja, es ist so, also dadurch, dass meine Schwester auch in der Wissenschaft arbeitet und die tatsächlich auch richtig forscht, kannte ich vorher schon sehr viele Leute, die auch aus der Wissenschaft oder die in der Wissenschaft arbeiten. Und da ist es schon eher so, dass es nicht so ungewöhnlich, also dass das wirklich, also du studierst, also meine Schwester zum Beispiel hat noch damals auf Diplom studiert, die studierst auf Diplom, beziehungsweise Bachelor und Master. Und dann bist du immer schon die ganze Zeit studentische Hilfskraft und hast vielleicht schon so ein paar eigene, also weiß nicht, schreibst deine Diplomarbeit oder deine Masterarbeit und kriegst dann normalerweise, also fängst dann meistens oder gehst relativ schnell in die Promotion rein, also dann schreibst deinen Doktor. Also viele, erstaunlich viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Lebensläufe, die ich kenne, sind sehr stringent Wissenschaft. Also wirklich von Anfang an vom Studium dann relativ schnell in die Promotion rein, in den Doktor rein, dann den Doktor in, also die meisten schreiben ihn so in 3 bis 4 Jahren, eher so 4 bis 5 Jahre. Kommt immer ein bisschen drauf an, Medizin lasse ich da jetzt mal raus, weil die promovieren ganz anders.
Ja, und auch irgendwie viel früher.
Ja, die werden
Das
auch
habe ich noch
nicht
nicht
so
so ganz.
ganz ernst genommen. Gebe ich jetzt ehrlich zu. Ja, nee, die promovieren einfach anders. Die promovieren schon während ihres Studiums.
Ja.
Ja, das gehört halt dazu. Die brauchen das einfach, um
Genau.
als Arzt oder Ärztin einfach ernster genommen zu werden. Ne?
Genau, richtig. Also
Ja.
der Titel ist da extrem wichtig und deswegen machen es auch viele und dann sehen die Promotionen einfach mal anders aus als bei uns. Also die Dissertation ist einfach so. Ich will nicht sagen, dass die Qualität da irgendwie generell grundsätzlich viel, viel schlechter ist oder so. Also das kann ich nicht beurteilen, so, weil ich bin halt keine Medizinerin. Aber es ist einfach anders. Deswegen lasse ich die Mediziner, Medizinerin jetzt mal ein bisschen raus, aber so ein normaler Wissenschaftler-Lebenslauf ist halt wirklich, fängst an zu studieren, bist im Idealfall schon relativ lange studentische Hilfskraft, schreibst deinen Abschluss, gehst relativ schnell in die Promotion rein, promovierst eben innerhalb von so 4 bis 5 Jahren in der Regel. Meist, also auf einer Pro wenn du Naturwissenschaftlerin bist, machst du es sehr, also sehr häufig auf einer Promotionsstelle als sowas, was ich bin, Geschichte, also so, also Gesellschaftswissenschaftlerin oder so Sozialwissenschaftlerin, Geisteswissenschaftlerin. Bei uns sind die Promotionsstellen ein bisschen rar gesät oder rarer gesät. Aber wenn du Glück hast, machst du es auf einer Promotionsstelle an einem Lehrstuhl. Und dann bist du nach, also wenn du dann fertig bist, bist du sogenannter Postdoc, also Postdoctoral sozusagen. Und dann musst du dich halt so ein bisschen entscheiden. Also bleibst du Postdoc, also bleibst du das, was wir wissenschaftlichen Mittelbau nennen oder akademischen Mittelbau, oder willst du Professor, Professorin werden? Und dann habilitierst du normalerweise oder beziehungsweise bewirbst dich auf eine sogenannte Juniorprofessur. Und das ist so ein normaler, relativ normaler wissenschaftlicher Lebenslauf. Und das ist
Und
bei
wie
mir
hast
nicht
du
der
es
Fall.
gemacht?
Ja, ich war, wie gesagt, ne, halbes Jahr Offizieranwärter, hat ja nicht so geklappt, bin dann Zivil studieren gegangen, habe meinen Bachelor in Erfurt gemacht, in 3 Jahren, ganz normale Regelstudienzeit. Hauptfach war Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaft. Mit einer Spezialisierung auf, jetzt kommt es, jetzt muss ich überlegen, in den Sozialwissenschaften Spezialisierung auf Soziologie. Gar nicht so Politikwissenschaft. Also ich bin jetzt an einem politikwissenschaftlichen Lehrstuhl, aber eigentlich komme ich aus der Soziologie. Das war so Geschlechtersoziologie, Kommunikationssoziologie, Mikrosoziologie, das ist so mein Ding damals gewesen. In der Rechtswissenschaft war meine, also Rechtswissenschaft, dass man das so als Teilhauptfach studiert, das war damals in Erfurt so ein ganz spezielles Ding, war meine Spezialisierung auf öffentliches Recht. Also so Grundrechte, Verwaltungsrecht, ne, sowas. Und im Nebenfach war ich Literaturwissenschaftlerin mit einer Spezialisierung auf
Wie viele Fächer hast du denn gemacht?
drei tatsächlich. Also es waren drei Fächer.
Ja.
Also das Ding ist, ich hätte Rechtswissenschaften eventuell auch abwählen können nach den ersten zwei Semestern. Das war aber nicht so ganz klar geregelt in der Studien- und Prüfungsordnung. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, behältst es lieber nicht, dass du nachher noch Ärger kriegst. Es war aber auch gar nicht so schlecht. Also es hat mich auch interessiert. So, ich fand öffentliches Recht auch ziemlich spannend. Also dann irgendwie so Vorlesungen Verwaltungsrecht, EU-Recht, Polizei- und Ordnungsrecht fand ich super spannend. Das war eigentlich die Vorlesung, die auch am meisten Spaß gemacht hat. Aus der ganzen Rechtsnummer. Und ich glaube, ich habe dann noch Rechtssoziologie noch ein Seminar belegt, was auch ganz cool war.
Krass.
Also ich fand es insofern einfach ganz spannend. So, und deswegen habe ich es auch behalten.
Ja, nee, ist ja gut.
Ja, aber das waren auch so die Klausuren, durch die ich dann durch auch schon mal durchaus schon mal durchgefallen bin, weil
Ja.
Recht und so. Ja, und Literaturwissenschaft war dann mein Nebenfach und das war eine Spezialisierung auf Anglistik, Amerikanistik, also englische und Amerika, also vor allem US-amerikanische Literatur des ich glaube, muss ich überlegen, also so 19. bis 20. Jahrhundert, das war so mein Ding. Also Toni Morrison, Ernest Hemingway und so. Das habe ich aber wirklich nur aus Spaß studiert. Also da wusste ich genau, da will ich sowieso nichts machen. Weil jetzt alle so, oh, die Taxifahrer wieder, die Geisteswissenschaftler. Nee, also wirklich quasi mit Aussicht auf, das will ich mal beruflich machen, habe ich tatsächlich Sozialwissenschaften studiert und deswegen habe ich auch öffentliches Recht behalten, weil ich eigentlich schon da wusste, ich will in den öffentlichen Dienst irgendwann mal. Und Literaturwissenschaft habe ich studiert, weil ich brauchte ein Nebenfach und wollte einfach was machen, was mir Spaß macht. Und das war Literaturwissenschaft. Das hat mir auch tatsächlich Spaß gemacht, aber es hat mir auch ein paar Sachen beigebracht, die ich jetzt im Projekt tatsächlich gebraucht habe.
Zum Beispiel.
Wissen, wie man Geschichten erzählt.
Ah, okay.
Ja, sage ich gleich noch was dazu, warum das so wichtig ist im Projekt. Hab dann 3 Jahre studiert, habe meinen Bachelor gemacht und bin dann, hatte ein bisschen Glück. Bin 2005 fertig geworden und habe auch 2005 meinen ersten Job bekommen, und zwar als Wahlkreismitarbeiterin von der Bundestagsabgeordneten. Ich sage jetzt nicht, welche Partei es ist, das können jetzt alle raten. Und ich werde trotzdem mal sagen, nö, die ist es nicht. Egal, welche von
Thüringen,
denen.
Thüringen war das, ne? Habe ich gelesen.
Genau, richtig, es war Thüringen. Also ich habe das Wahlkreisbüro in Ilmenau gemacht. Wahlkreisbüroarbeit ist so, ist sehr viel Orga-Arbeit.
Ist
Ich war als
Ilmenau in
erster Job
Tübingen?
Th
In
Thüringen.
Thüringen. Thüringen.
Thüringen, ja, Ilmenau ist in
Klingt, als
Thüringen.
wäre es im Allgäu.
Nee, ja, das ist so Thüringer Wald.
Ah, okay.
So.
Ja,
Also
gut,
es
dann
ist schon ein
passt's.
Gebirgsvölkchen.
Okay. Die Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau liegt.
Genau, richtig, der
Okay.
Kickelhahn. Das ist
Okay,
dieser
okay.
Berg, der da ist, und das ist der mit über allen Wipfeln des Ruhr. War das Goethe? Ich glaube, ja.
Gott, ich so.
Ja, Ilmenau hat eine TU auch, und meine Aufgabe war auch so ein bisschen, mit den Studierenden da an der TU so ein bisschen Kontakt aufzubauen und so. Und also ja, Wahlkreisarbeit ist sehr viel Orga-Arbeit, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, zumindest die ersten 2 Jahre oder so, die Fahrten zum Bundestag zu organisieren. Weil Bundestagsabgeordnete haben so ein Kontingent. Also je nachdem, wie weit der Wahlkreis weg ist. Also wenn der Wahlkreis zum Beispiel in Also ich glaube, wir können irgendwie so zweimal im Jahr oder so, können die Fahrten sogar öfter, das weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, also je weiter das Wahlkreisbüro von Berlin weg ist, desto mehr Tage hast du. Also wenn du aus Bayern kommst, hast du irgendwie 4 Tage. Und wir in Thüringen hatten irgendwie 3 Tage und das bezahlt dann alles der deutsche Steuerzahler. Das ist auch relativ cool. Also die Leute, die wir mitgenommen, also wir haben, wenn wir das angeboten haben, also die Leute haben nichts bezahlt.
Ich habe es auch mal gemacht.
Ist cool, ne? Also
Ja.
eigentlich, also wenn man jemanden hat, der es gut organisieren kann,
Ich
die
wurde nur
Organisation.
von Steuerzahlern bezahlt.
Die ganze Organisation, sowas, also das läuft alles übers Bundespresseamt. Und also zumindest ich hatte super viel, also ich hatte da nie Probleme. Ich habe das auch gerne gemacht. Ich habe dann aber nach den 4 Jahren irgendwie gemerkt, so, ja, die Sache mit denen, dass das nur Orga ist, das liegt mir irgendwie nicht so. Also ich muss wirklich auch ein bisschen inhaltlich arbeiten. Also ich kann nicht nur, also ich kann Sachen organisieren, wenn ich das muss, so. Aber es ist nicht das, was ich mit dem Rest meines Lebens machen möchte. So, das habe ich nach den 4 Jahren gemerkt und ich hatte auch ein bisschen Konflikte mit meiner Chefin und hat dann gewusst, ja, also so für Abgeordnete arbeiten ist nicht so meins. Alleine schon deswegen, weil dein Job quasi an das Leben des Abgeordneten gebunden ist. Also das hat damit zu tun, dass der Job an das Mandat gebunden ist und das Mandat persönlich an den Abgeordneten oder die Abgeordnete gebunden ist. Das heißt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt bei den Abgeordneten angestellt sind und eben nicht bei den Fraktionen angestellt sind, die sind eben bei dieser einen Person angestellt. Und wenn diese eine Person aus irgendwelchen Gründen vorzeitig das Mandat aufgibt oder aufgeben muss oder was auch immer, zack, bist du am nächsten Tag arbeitslos. Also, na, also was weiß ich, jemand entscheidet, er gibt sein, muss sein, was weiß ich, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen oder so, das kann ja mal passieren. Da sagt er, okay, zum, keine Ahnung, 1.4. sowieso höre ich auf. Und dann weißt du als Mitarbeiter, ja, cool, ab 1.4. bin ich arbeitslos. Und das war sowas, wo ich sage, nee, ist irgendwie nicht das Arbeitsverhältnis, mit dem ich glücklich war. Ich habe viele gute Kolleginnen und Kollegen gehabt, die das schon sehr lange, lange Jahre gemacht haben und die waren auch richtig cool drauf und die haben das auch gerne gemacht. Aber ich habe irgendwie so festgestellt, nee, ist nicht so richtig was für mich. Habe mich dann ein Jahr irgendwie versucht zu bewerben, also vor allem, glaube ich, bei Behörden und so, bei Ministerien. ich weiß noch, dass ich mich da mal bei einem Ministerium beworben habe und dann 2 Jahre später die Absage bekommen habe. Ich glaube, ich beim Bundes.
Was?
Beim
Und warst du
Bundes.
enttäuscht?
Ne,
Das
ja,
wundert mich
sehr.
gar nicht.
Es war, glaube ich, beim Bundesfamilienministerium oder so. Und die Stelle war auch wirklich ausgeschrieben, also es war keine Initiativbewerbung oder so. Und
Krass.
dann 2 Jahre später fand ich mal so: Hä, wann habe ich mich denn bei denen
Na,
beworben?
ruf da mal an.
Genau.
Hammer.
Das hat nicht funktioniert. Also, ich
Unglaublich.
habe ein Jahr habe ich mir Zeit gegeben, weil das war immer so: ein Jahr hast du Zeit, ne? Und dann Hartz IV. Und ein Jahr habe ich mir Zeit gegeben und als dann Hartz IV kurz vor der Tür stand, war dann so, naja, gut, also entweder du machst jetzt Hartz IV oder du gehst ins Callcenter, weil das das Einzige ist, wo dich jemand einstellen will.
Da warst du ja auch
Und
ziemlich lange, 2 Jahre, glaube
2 Jahre,
ich,
ja, also für Callcenter ist das schon ziemlich lang, also vor allem für jemanden, der es eigentlich nicht hauptberuflich machen will. Also ich hatte da auch Kolleginnen und Kollegen, die das seit 10 Jahren oder so gemacht haben, die da auch Spaß dran hatten. Also es war
Ja.
Endkunden, sogenannter technischer Endkundensupport.
Ja, wenigstens nichts verkaufen.
Mussten
Das
wir
ja.
auch.
Ach du Scheiße.
Waren Subcontractor von Apple
Ach du Scheiße.
und den Apple Care Protection Plan.
Ach ja.
Ja, diese Geräteversicherung, die die haben,
Ja.
ne?
Ja,
Also
genau.
die musstest du schon irgendwie versuchen im
Ja.
Gespräch dann und so.
Witzig.
Ja, aber vor allem, also es war nicht outbound und das war schon mal okay. Sondern die Leute haben bei uns angerufen. Und lustigerweise habe ich auch da Sachen gelernt, die ich jetzt fürs Projekt gebrauchen konnte. Das ist eigentlich das Coolste von allem. Habe das 2 Jahre gemacht und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich nach 2 Jahren entschieden habe, nee, ich gehe wieder Vollzeit studieren.
Genau.
Also ich war dann 30 und das Erste, was mein Vater gesagt hat, war, mit 30 nochmal studieren, wer macht denn sowas?
Naja,
Ich
Ich
muss
bin,
auch
ich.
gucken, was ich nach im BFD mache mit,
Ja.
was weiß ich, 37.
Richtig, und du hast aber ja das große Glück, dass der BFD dir das ja finanziert und ehrlich gesagt
Ja,
das
genau.
nutzen.
Ja.
Also weißt du ja wahrscheinlich selbst, Aber das ist so komfortabel, so zu studieren. Ja. Besser geht's nicht.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe, wenn mich jemand fragt, was machst du im BFD, sage ich also arbeiten nicht. Ne?
Also, wie lange geht es?
5 Jahre.
Ach, ja, gut.
Weil, also wenn du über Soldat auf Zeit bist, dann ist es 5 Jahre. Ich glaube, also früher war das ja so 4 Jahre, 7 Monate, 8 Jahre, 3 Jahre. Und ab 12 sind es 5. Aber ich glaube, die haben es ein bisschen umgeändert, so dass es egal, also jedes Jahr irgendwie ein bisschen mehr gibt, wenn man verlängert. Außer der Cut ist halt bei 12, also mehr als 5 Jahre gibt es nicht.
Ne? Ja,
egal, ob man genau. SAZ 25 macht oder genau. 15, es ist immer 5 Jahre. Aber ich
sage Bundeswehr halt, muss man gehen, ey.
Ich sage halt auch immer, 5 Jahre sind halt schon lang. Ne? Also ich meine, wenn man 5 Jahren das nicht hinkriegt, das ist...
Ja,
also und dann kriegt man halt weiter... sag ich mal, 100, also wenn man ja was lernt, kriegt man 100%, macht man nichts, kriegt man 75%.
Mhm. Ja.
Und wenn man genau. Ich, arbeiten geht oder so, kriegt man Differenzbeträge. Irgendwie genau. So ist das.
Ja, ja, irgendwie sowas. Also was ich gehört habe, ist, Promotionen finanzieren sie nicht. Nur berufsqualifizierende Abschlüsse.
Okay. Dann muss ich meine Doktorarbeit irgendwie anders
machen. Ja, das ist umlaufen. ja, gut, aber also auch weil du sagst, Sarah, so, ja, zur Bundeswehr müssen wir gehen. So, ja, muss, also ich finde das okay, weil du musst ja bedenken, das sind 12 Jahre deines Lebens, die du dem deutschen Staat gibst.
Ja, gut, stimmt auch.
Die Blüte, ja, die Blüte deines Lebens.
Richtig.
Ich war ja selber da. Die Blüte ist das.
Richtig.
Ja, weil ich nochmal mit 37 Arzt werden, wird auch schon mal kritisch. Ja, kann man machen, aber gehen wir mal von aus, dass es nicht passiert.
Ja, aber du hast jetzt 12 Jahre lang schon Geld bekommen und.
Ja, ich habe auch 12 Jahre.
Gut gechillt.
Das sagst du. Das sagst du, die nicht bei der Bundeswehr war.
Ja, der ist Panzergrenadier, bleib mal locker, ey.
Nein, ich stehe hier.
Killer.
Nein, alles gut.
Also ich finde, also es ist insofern gerechtfertigt, ne? Es sind 12 Jahre deines Lebens, die du dem deutschen Staat gibst. Und
ja,
wenn du in einer Verwendung bist, die zum Beispiel eine hohe Einsatzintensität hat,
ja.
Ne, dann hast du eben auch noch ein erhöhtes Risiko, dass du innerhalb dieser 12 Jahre, die du dem deutschen Staat gibst, in irgendeiner Art und Weise eine Einsatzfolgeschädigung, also egal, ob sie nun psychisch oder physisch ist. Insofern, das hat schon Sinn, dass man das macht. Ne, also, dass
ja.
Soldatinnen und Soldaten dieses, es ist ja nicht nur ein Privileg, es ist ja auch ein Recht, was Soldatinnen und Soldaten haben. Insofern.
Man kann ja besser darüber reden, wenn man bessere Ausbildung bei der Bundeswehr bekommen würde, bräuchte man nicht so viel BFD-Anschluss.
Ja, voll.
Ja. Das ist halt immer das Problem gewesen. Das haben Mami und ich auch schon immer damals schon gesagt. Wenn du natürlich irgendwie weiter ausgebildet wirst und damit sofort was draußen anfangen kannst, macht es ja Sinn.
Ja, das ist richtig. Aber also ich kenne mich natürlich jetzt mit Offizieren ein bisschen besser aus und bei Offizieren ist ja zum Beispiel immer das Problem, dass die zwar studieren, und dann aber nicht meistens, also mit ihrem Studium meistens irgendwie nichts mehr zu tun haben, wenn sie
ja, man muss ja auch sagen, sagen wir mal, man fängt an mit der Bundeswehr mit 21 oder 19, keine Ahnung.
Ja.
Und ich glaube, das liegt in der Natur der Sache einfach, dass man dann 12 Jahre später, 13 Jahre später vielleicht andere Vorstellungen vom Leben hat, weil sich da auch einiges getan hat. Ne? So.
Ja.
Ja.
Das habe ich immer...
Ja.
Das habe ich immer auch mitgekriegt, dass auch die, ach, wie heißen sie denn hier, die Fachdienstfeldwebel und wie auch immer, dass die auch gemerkt haben, dass die Ausbildung, die sie damals angefangen haben, vielleicht nichts mehr ist für das, was sie nach der Bundeswehr machen wollen.
Ja, aber und
deswegen bin ich ein Freund von Nachdienstzeit, weil man da einfach weiß, was man eventuell mal machen möchte oder was man werden will, wenn man groß
ist. Ist auch cool.
Ja? Genau, und dann hast du ja dieses Ding, dass du... zumindest, also es ist wahrscheinlich bei Unteroffizieren, hast du ja eben selber auch gesagt, das ist auch wahrscheinlich dasselbe Problem. Also du lernst irgendwas, bei den Offizieren halt studierst was und dann gehst du in die Truppe zurück und dann bist du 12, also du bist ja keine 12 Jahre mehr dabei als Offizier, also du hast ja dann schon ein paar Jahre gedient. Aber nehmen wir mal an, du bist nicht Berufssoldat und den Rest deiner Dienstzeit bist du irgendwie noch auf mindestens 2, 3 anderen Dienstposten eingesetzt. Und du hast ja keinen Anspruch darauf tatsächlich, dass du so eingesetzt wirst, wie du, also dass du hast keinen Anspruch darauf, soweit ich weiß, dass du quasi deinem Studium gemäß eingesetzt wirst. Sondern du musst halt das nehmen, was die Mutter Bundeswehr dir gibt. So, ne? Und insofern ist das mit, auch dafür ist das mit dem BFD ganz gut, weil dann kannst du nämlich zum Beispiel noch einen Master draufsetzen, der ein bisschen aktueller ist. Ne? Also wenn du ich habe eine Kameradin bei den Jugendoffizieren kennengelernt, die so ein bisschen Master gesammelt hat. Die war jetzt auch cool. Also ich hab sie irgendwann mal gefragt, so, wieso promovierst du eigentlich nicht? Du bist so scheiße schlau, wieso promovierst du eigentlich nicht? Nö, das mit den Mastern findet sie irgendwie lustiger. Und ich glaube, die hat ihren BFD dann auch nochmal für einen Master genutzt. Ja, du kannst dann tatsächlich ja auch zum Beispiel die richtig teuren Master kannst du ja auch machen. Ne?
Ach, die werden dann finanziert.
Ja, ist ein bisschen das Geld im Pott halt, ne, was du nutzen
Ja,
kannst.
Dampfi kennt sich da eigentlich sehr gut aus, aber das
Also
würde jetzt
bei,
den Rahmen sprengen.
ja, ist so, ja. Also das sind ja meistens so um die ca. 19.000 Euro, so um den Dreh, so sagen wir mal roundabout
Ja,
19.000.
okay. Das ist ganz schön viel Geld. Also
Ja.
ich habe zwei jüngere Schwestern und eine von denen hat an einer Fachhochschule im Fernstudium ihren Master of Business Administration gemacht, also ein MBA. Und das war einer, für den man bezahlen musste. Und zwar ordentlich, ne? 2.000 Euro im
Ja.
Semester. Und die hatte eben
Krass.
auch jemanden dabei, der vorher bei der Bundeswehr war und über BFD in diesem
Ja.
MBA studiert hat und die hat keine 2.000 Euro im Semester selbst bezahlt.
Ja, klar. Ja.
Also BFD, Berufsförderungsdienst, ne?
Genau,
Genau, so.
richtig. Also insofern war gar keine Kritik jetzt oder so. Ich finde es gut, dass es das gibt. Ich finde
Ja,
das
auf
auch
jeden
richtig. Es gibt
Fall.
auch gute Gründe
Ja.
dafür.
Ja.
Na, so. Und war aber bei mir natürlich dann eben nicht der Fall mit meinem halben Jahr. Also,
Ja, da kommt nicht
naja.
viel für BFD.
Richtig, da kommt nicht viel zusammen.
Was hast du denn im Master studiert?
Ich habe im Master studiert einen Spezialstudiengang, den es auch inzwischen nicht mehr gibt. Und das war auch der einzige Master, den ich studieren wollte. Also wenn es den nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob ich dann tatsächlich nochmal studieren gegangen wäre. Und zwar war das an der Uni Potsdam. Also der eigentliche Name dieses Studiengangs war Militärgeschichte Schrägstrich Militärsoziologie. Wir haben ihn immer liebevoll Military Studies genannt. Also das war so ein bisschen so wie soll man sagen, die umgangssprachliche Bezeichnung. Der Aster hat uns sehr geliebt und wir den Aster auch. Also ich weiß nicht, ob ich kurz erklären, was ein Aster ist.
Nee,
Ja, ich
doch
glaube.
bitte, ja,
Gut,
Entschuldigung,
okay.
ja. Für die
Ähm,
Hörerschaft.
äh, genau, also der
Für
Aster ist
mich auch,
der
ich weiß nicht, was es ist.
allgemein, ich glaube, das heißt allgemeiner Studierenden, also es ist die Selbstverwaltung, Studierenden-Selbstverwaltung. Das heißt, dass, also bei uns hier in München heißt das zum Beispiel Studierendenkonvent. Das ist so eine Art Studentenparlament oder Studierendenparlament. Gibt es auch richtig Wahlen? Ich weiß gar nicht, ob die überall alle 2 Jahre sind oder so. Also es gibt auch richtig Wahlen und es gibt mit Listen und so. Und die sind tatsächlich ein Gremium, was zur Hochschulselbstverwaltung dazugehört. Also wir haben auch Mitspracherechte, wenn
Wie
es um.
Vertrauensperson. Oder wie Personalräte vielleicht eher?
Ja, eher Personalräte, würde ich sogar behaupten. Also nicht so,
Wie die SNV in der Schule.
ja, richtig, das ist Schülervertretung, nur für Studierende halt.
Ja.
Und
Ja, da
dass
muss alles
die,
fancy klingen. Ne? Da
ja.
sagt man ja auch nicht
Ah.
Mitschülerin oder Mitschüler,
Na,
sondern
Kommilitoninnen.
ja, genau, richtig fancy. Muss
Ja.
alles cool klingen. Nein, nicht cool,
Ja.
sondern wie sagt man, so ein bisschen adelig, würde ich mal
Ja,
sagen.
so ein bisschen große Wörter, große lange
Ja.
Wörter. Alles Latein oder Griechisch.
Damit es der Pöbel nicht versteht. Okay,
Ja,
damit bin ich
genau.
auch fertig.
Ja, also und diese sogenannte Studierende-Selbstverwaltung, also die haben dann auch Referentinnen und Referenten, die so ein bisschen, also die so inhaltliche Arbeit machen. Und der in Potsdam hatte auch einen Antimilitarismus-Referenten. Und dieser Antimilitarismus-Referent hat uns sehr geliebt und wir ihn auch. Also wir hatten sehr viel Spaß mit dem. Das Ding ist, was sie unserem Studiengang also natürlich erstens vorgeworfen haben, ist, dass er also total voll militaristisch ist und wir wollen ja keinen Militarismus an deutschen Universitäten und so. Gibt es ja eine sehr schöne Folge vom Sicherheitspott. Also das ist
Hör ich
sehr.
nicht. Was ist
Was
das?
ist das? Keine Ahnung.
Für alle, die es nicht wissen, was ich nicht glaube, aber für alle, die es nicht wissen, das ist der Podcast,
Hey,
an dem ein.
Hol nicht unsere Hörer weg, hol nicht unsere Hörer weg.
Wir haben jetzt schon.
Ich höre beides und ich finde das total, ich finde das total gut, beides zu hören.
Ja, finde ich auch super, ehrlich. Es ist immer gut. Es muss auch Konkurrenten geben, wäre auch langweilig sonst.
Ich würde das gar nicht so als Konkurrenz bezeichnen, muss
ich sagen. Ich auch nicht. Wir haben 3 Hörer und die 10.000.
Gibt es aber auch schon ein bisschen länger als euch. Also, kann man nicht so ganz vergleichen miteinander.
Sind auch schöner.
Das weiß ich nicht. Dazu äußere ich mich jetzt nicht, weil mein Chef daran beteiligt
ist. Die sind schöner?
Ach, wir sind schöner. Achso, ja.
Achso, okay. Ja, doch.
Hast du gesagt, wir sind schöner oder die sind schöner?
Die sind schöner, hat sie gesagt.
Ja, dann aber würde ich das.
Aber ist doch auch nur zum Hören. Was ist denn das?
Ja, stimmt, eigentlich braucht man das gar
kommt
nicht.
Das kommt doch von innen. Das kommt doch von innen. Ja, gut.
Podcasts sind innere Schönheit.
Ja, es tut mir echt leid, das zu sagen zu müssen, aber ihr habt halt keinen Thomas Wiegold. Das ist echt ein Nachteil.
Ja, das stimmt, ja.
Also für Podcast ist kein Thomas
Wiegold. Ja, wir haben mal in den Startlöchern, der will nur nicht.
Ach so. Ist der auch so, also Thomas Wiegold könnte ich auch wirklich zuhören, wenn er mir das Telefonbuch vorliest, ganz ehrlich.
Ja.
Wirklich sehr angenehm, ihm zuzuhören. Es gab neulich eine Sicherheitspod-Folge zum Thema Zivilklauseln. Die kann man sich durchaus auch mal anhören. Weil da geht es nämlich um solche Sachen wie Antimilitarismus an deutschen Universitäten und so. Also eine Zivilklausel ist eine freiwillige Selbstverpflichtung, die sich eine Universität auferlegt und sagt, ja, wir machen keine Militärforschung und wir arbeiten auch nicht mit der Bundeswehr zusammen und nicht mit dem BAVG und auch nicht mit niemandem anderen und wir machen auch keine Rüstungsforschung und so weiter und so fort. Das hat keine rechtliche Bindung, unter anderem aus Grundrechtsgründen. Freiheit von Forschung und Lehre. Und das heißt auch, dass ich hoffe, jetzt kommen nicht die ganzen Grundrechtler alle auf mich zugestimmt und sagen, die erzählt aber nur Quatsch. Also das heißt auch, dass man sich Grundrechte nicht selber nehmen kann. Also man kann nicht sagen, ich verzichte jetzt auf dieses Grundrecht der freien Forschung und Lehre. So, ne? Insofern, also das ist einer der Gründe, warum Zivilklauseln gar nicht rechtlich bindend sein können. Wir als Uni BW haben komischerweise keine Zivilklausel. und ich weiß auch gar nicht genau, ob die Uni Potsdam damals eine hatte, weil ich nämlich mir relativ sicher bin, dass in Golm zum Beispiel Rüstungsforschung betrieben wurde. Also Golm ist der Campus, wo die Ingenieure und die Naturwissenschaftler sitzen in Potsdam. Also Potsdam verteilt sich über irgendwie drei Standorte, über drei Standorte. Und die Naturwissenschaftler und Ingenieure sitzen in Golm und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Rüstungsforschung betrieben wurde. Die hat irgendwie komischerweise nie einer angegriffen. Es sind immer nur wir angegangen worden. Und zwar, weil wir aber auch mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben als Studiengang. Also ein Träger des Studiengangs war die Uni Potsdam mit Vertretung von 2 Lehrstühlen. Ich glaube, die allgemeine Soziologie und die Militärgeschichte. Und ein Träger war, ich glaube, nicht das BMVG an sich, aber das ZMSBW. Das sogenannte, beziehungsweise als der Studiengang angefangen hat, waren es noch MGFA und SOWI, also das Militärgeschichtliche Forschungsamt und das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr. Und dann sind MGFA und SOWI ja zusammengelegt worden zum sogenannten ZMSBW.
Ja, das ist auch in Potsdam.
Genau, das ist auch in Potsdam. Das ist eine sehr schöne Liegenschaft.
Ja, sehr schön, ja.
Ne? Also es ist eine ehemalige preußische Reiterkaserne und in der Reithalle ist zum Beispiel die Bibliothek und es ist sehr schön da. Und das ZMSBW ist also das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Und die gehören, wie wir bereits gehört haben, zur SKB, also dem Streitkräfteamt unterstellt. Und die forschen Militärgeschichte, also die forschen historisch und die forschen Soziologie, Politikwissenschaften. Also zum Beispiel, ihr habt das ja schon mal zitiert, also ihr habt ja schon mal diese Bevölkerungsumfrage zitiert, ne, wo dann eben rausgekommen ist, so doof findet die Gesellschaft die Bundeswehr gar nicht.
Das war die erste Folge.
Genau, ich erinnere mich. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, also ich fand das super, dass ihr diese Bevölkerungsumfrage damals zitiert habt, weil die im Zusammenhang Bundeswehr und Gesellschaft nur ganz, ganz selten zitiert wird. Komischerweise. Es machen sehr viele Leute Aussagen darüber, wie die Gesellschaft über die Bundeswehr denkt. Aber irgendwie zitiert niemand diese Umfrage. Die wird jedes Jahr durchgeführt. Das heißt, du hast verlässliche, empirisch ermittelte Daten über mehrere Jahre. Also wirklich, wirklich lange schon. Ich glaube, SOWI hat das auch schon gemacht. Und Das ist einfach, also das ist ein Studiendesign und so weiter, das gibt es schon ewig und das wird natürlich auch immer wieder überprüft, aber das gibt es schon ewig, das ist bewährt. Damit wird die Umfrage gemacht und die Ergebnisse sind durchaus so, dass man die auch ernst nehmen kann.
Ja.
Und insofern habe ich mich, weiß ich noch, bei der ersten Folge wahnsinnig gefreut darüber, dass ihr diese Bevölkerungsumfrage tatsächlich zitiert habt, weil die eben sehr, sehr selten zitiert wird, obwohl sie einen guten Grundsatz für eine Diskussion bietet.
Ja, ich glaube
Komisch, weil
auch,
die
dass.
kommt doch als erstes bei Statista.
Ja.
Okay, gut.
Das ist, ich finde das, ich glaube, es liegt daran, weil das einfach vielen den Wind aus dem Segel nimmt. Erstens die, die in der Bundeswehr sind, die dann sagen, wir sind nicht anerkannt und so, die können, müssen dann aufhören zu heulen, ja. Und sag ich mal, die andere, die außerhalb der Bundeswehr, die das auch gern behaupten, ne? So, also.
Genau.
Dann fällt so ein Meckergrund weg und das ist für Deutsche, glaube ich, einfach Verlustängste, wenn es nichts mehr zu meckern gibt.
Meinst du, das ist der Grund, warum die so selten zitiert wird?
Ja, weil sie einfach so eine gewisse Gefühlslage einfach widerlegt. Also es ist
Das
einfach nur
stimmt.
mal eine Gefühlslage innerhalb der Bundeswehr. Und ich meine, diese Studie sagt ja genau das, dass eben Leute denken, die Bundeswehr hätte einen schlechten Stand.
Genau.
Aber persönlich ein relativ gutes Bild über die Bundeswehr haben. Und dieses Bild haben auch halt viele Soldatinnen und Soldaten, die einfach denken, wir
Genau.
sind nicht anerkannt, was einfach nicht stimmt. Ja? Und wenn man
Richtig.
auch die guckt, wer eigentlich die beliebtesten Arbeitgeber innerhalb Deutschlands sind oder zum Dings, dann ist die Bundeswehr immer unter den Top 5. Also ich weiß nicht,
Richtig, die ist nicht nur
also
unter den Top 10, sondern sie ist unter den Top 5. Das ist
genau,
richtig, genau.
also.
Also ZMSBW macht zum Beispiel auch, also die machen sie, glaube ich, nicht jedes Jahr, aber sie machen eben genau auch solche Umfragen. Sie machen zum Beispiel auch Umfragen unter Jugendlichen. Also wie Jugendliche die Bundeswehr als Arbeitgeber einschätzen, zum Beispiel solche Sachen. Also die machen sehr spannende Sachen. Und das Schöne an fast allem, was das ZMSBW macht, ist, das ist online verfügbar und man muss nicht mal was dafür bezahlen.
Ja gut, der Steuerzahler oder die Steuerzahlerin hat ja schon dafür
Richtig,
bezahlt.
genau. Richtig. Also glaubst gar nicht, wie viele Forschungsergebnisse, die an öffentlich finanzierten Universitäten zustande kommen, hinter einer Paywall
Ah,
verschwinden.
okay.
Also insofern, also das ist übrigens auch ein großes Problem für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sehr viel hinter Paywalls verschwindet. Also gerade für Leute, die nicht an Universitäten oder Institute angebunden sind, also die so ein bisschen, also die unabhängige Forscherinnen oder Forscher sind. Also weil wir können das noch über unsere Universitätsbibliotheken machen, in die meisten Journals und so reingucken, also die meisten Aufsatzsammlungen und Fachzeitschriften und so, die hinter einer Paywall sind, weil quasi unsere Universitätsbibliothek dafür so eine Art Allgemeinzugang hat und wir diesen Zugang nutzen können, um eben auch an alle möglichen Aufsätze und so zu kommen, die hinter einer Paywall sind. Und das können aber Leute, die nicht angebunden sind an sowas, nicht. Die müssen dann ordentlich Geld dafür bezahlen. Insofern ist das durchaus doch bemerkenswert, dass das, was das ZMSBW produziert, in großen Teilen, nicht alles, aber in großen Teilen einfach frei zum Download zur Verfügung steht. Und zwar wirklich auch nicht gekürzt oder so, sondern wirklich so, dass man es verwenden kann. So.
Ja,
Ich glaube, der zweite Bundeswehrträger meines Studiengangs damals war, also da hieß es noch AIK, Akademie für Information und Kommunikation der Bundeswehr.
Genau.
Heute Fettinfo ABW.
Richtig, genau. In Strausberg, ja.
Genau, in Strausberg.
Ja.
Super Dienststelle.
Ja, da hängt ja auch an der Wand ein Gemälde von Marx, Engels und Lenin.
Das ist so großartig.
Ja.
Komm ich
Ganz,
so.
ganz, ganz, ganz groß. Also
Es
wie
ist
viele Meter
großartig.
werden das sein? 10 auf 10 Meter, ganz groß.
Es ist riesig
Und
auf jeden
die
Fall.
Geschichte ist wohl, dass es nach der Wende irgendwann mal mit einer Gardine abgehangen wurde, dass auch überlegt wurde, das abzuhängen, aber auch, dass man
Steht unter Denkmalschutz.
aufgrund der Geschichte und weil es ja auch einfach mal Teil der deutschen Geschichte ist, dieses Gebäude generell oder dieses Gemälde generell,
Genau.
dass man gesagt hat, man lässt es halt dran mit einer was weiß ich, Tafel, um das zu erklären, warum
genau, und das ist
dieses
auch
riesige so. Ding hängt. Und das hängt ja da in dieser Lobby. Lobby, genau, genau. Lobby, riesig genau, groß. Ja.
Also kommst rein und das Erste, was du siehst, ist dieses riesige Mosaik.
Ja, Marx, Engels, Lenin.
Genau. Also muss dazu sagen, das Gebäude, in dem das Z-Info sitzt, ist in den letzten Zügen der DDR gebaut worden, wenn ich mich nicht irre. Und sollte
war das nicht das Verteidigungsministerium?
Nee, es sollte ein Konferenzzentrum für den Warschauer Pakt werden.
Ah, okay. War das Kommando her?
Ist auf der anderen Seite. Das ist, und das, ja, aber, ist ein Kreis, Kreisverkehr.
Aber das muss ja in der DDR auch für irgendwas benutzt worden sein. War das, ja, das, ist, das Ministerium oder irgendwas?
Das ist, also ist auf jeden Fall existiert die Kaserne schon ein bisschen länger. Also Strausberg ist eine Stadt mit einer sehr langen Militärtradition.
Okay.
In Strausberg ist, also nicht, ist also die NVA waren nicht die ersten, die nach Strausberg gegangen sind. Ja. Also Strausberg hat schon ein bisschen eine längere Militärtradition, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und also mit dieser AIK, also damals hieß sie noch AIK, haben wir auch zusammengearbeitet.
Kenne ich auch noch, ja.
Also wir hatten, also Zusammenarbeit hat sich, also in meinem Studiengang hat sich dann ausgedrückt in, dass wir Dozentinnen und Dozenten hatten, sowohl vom ZMSBW als auch von der AIK. Sowohl Offiziere als auch Zivilisten. Unter anderem, also bei den Offizieren, das waren glaube ich nur Historiker, es waren meistens so Oberstleutnante, also waren alles Berufssoldaten, die also da wirklich auch geforscht haben. Also die waren am ZMSBW, deren Dienstposten war wirklich forschen. Es ist so ganz spannend. Also dadurch, dass die Berufssoldaten waren, hatten die auch schon alle eine relativ lange Dienstgeschichte hinter sich. So. Und es war immer so ein bisschen lustig. Der Studiengang an sich war ja komplett zivil. Also da waren, ich glaube, wir hatten mal einen ehemaligen Soldaten dabei, der das eben auch über BFD gemacht hat. Und der Rest, waren nur Zivilistinnen und Zivilisten. Es hatten noch nicht mal alle von den Jungs hatten noch nicht mal Wehrdienst geleistet. Und der war politisch erstaunlich divers. Zumindest meine Kohorte, in der ich war, also so lange, wie ich da studiert habe. Also du hattest wirklich so von so sehr konservativ CDU über Seeheimer SPD. Ich hatte eine Kommilitonin, die war bei der KPÖ, also kam aus Österreich und war bei der Kommunistischen Partei Österreichs. Das ist so das linke Pendant in Österreich.
Okay.
Also wir hatten irgendwie alles mit dabei. Und insofern waren auch die Diskussionen in den Seminaren sehr spannend. Und deswegen fand ich das immer so nervig, dass der Antimilitarismus-Referent uns da so auf die Nerven gegangen ist. Von wegen, ja, ihr seid ja alle da nur mit der Bundeswehr zusammen und ihr seid ja alle nur Militaristen und so. Und in diesen Arbeitsgruppen, die sich dann mit dem Antimilitarismus-Referenten getroffen haben, war eben auch einer von diesen Oberstleutnanten. Und er hat halt immer nur gesagt, hey, dann kommen Sie doch einfach mal in unsere Seminare. Gucken Sie sich doch einfach mal an, was wir da machen. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat sich richtig, richtig gehend geweigert und gesagt, nee, das gucke ich mir nicht an.
Ja gut, manche Leute mögen halt auch einfach ihre Vorurteile und pflegen die gern weiter, egal welche Richtung. Ja. Ne? Und wenn man nicht mitmacht oder, sag ich mal, sich nicht vielfältig aufstellt, dann bleibt man in die Schiene auch drin.
Ja. Richtig. Mich persönlich hat es sehr genervt, weil ich bin immer so ein Typ, also ich kann nicht über irgendwas meckern, wenn ich es mir nicht wenigstens mal angucke. Wir haben insofern ein bisschen profitiert von dieser Partnerschaft, wie auch immer, als dass wir, wenn wir Exkursionen gemacht haben, manchmal so Fahrzeuge und sowas zur Verfügung gestellt bekommen haben oder Unterkunft. Also beliebt war die Exkursion zum MHM, also zum Militärhistorischen Museum in Dresden. Übrigens auch eine Dienststelle der SKB, wenn ich mich nicht irre. Und auch da forschen sie übrigens auch. Also die machen nicht nur in Anführungsstrichen ein bisschen Ausstellungen und so, sondern die forschen da auch.
Auch ein sehr schönes Gebäude.
Ja, ein Liebeskindgebäude. Mhm. Ich habe es leider nie bis jetzt immer noch nicht geschafft, da mal hinzufahren. Also ich müsste es mir eigentlich wirklich mal angucken. Also fachlich sind die Ausstellungen auch sehr gut. Pause?
Nein, Marlene, du sollst doch weitererzählen.
Ah, okay. Okay, alles klar. Also fachlich ist die Ausstellung auch ziemlich gut. Zumindest sagen das alle. Aber also
die ist wirklich sehr gut.
Ja, und auch, also die kriegt auch die international viel Lob und so.
Liebeskind-Ausstellung.
Die Ausstellung, die Dauerausstellung. Oder? Ja, genau. Liebeskind ist der Architekt, der das Gebäude designt hat.
Ah, okay.
Der hat lustigerweise auch das Imperial War Museum North in Manchester designt, das Gebäude. Das ist die quasi, also das Imperial War Museum in London ist so eine Art Pendant zum MHM in Dresden. Also das ist quasi deren Militär, das ist das britische Militärhistorische Museum und die haben eine Außenstelle in Manchester, die auch sehr coole Ausstellungen hat übrigens. Ich war da mal vor ein paar Jahren und fand es wirklich gut. Also sie haben eine super gute Ausstellung damals gehabt zum Ersten Weltkrieg, die sehr spannend war und ganz gut aufgemacht war. Und ja, also der hat auch das Gebäude für das MHM in Dresden designt und das MHM ist eine hundertprozentige Dienststelle der Bundeswehr. Und die machen da eben sehr gute militärhistorische Ausstellungen. Also kann man durchaus mal hingehen. Cool. Lustigerweise, wenn so Tage der offenen Tür sind oder so, also zum Beispiel im Ministerium, ne, also hier diese Einladung zum Staatsbesuch, die es in Berlin normalerweise, wenn nicht gerade Corona ist, im Sommer immer gibt, im August normalerweise, das hat das MHM normal, also da in diesem Hof vom Wendlerblock auch einen Stand. Und da falten sie mal Papierpanzer. Ja. Diese Origami-Panzer vom MHM sind so das, was die Leute alle kennen. Wenn du sagst, so, habt ihr schon mal einen Stand vom MHM gesehen? So? Habt ihr schon mal Panzer gefaltet? Ja, stimmt, da erinnere ich mich dran. So. Und also die machen, ich glaube, die sind auch museumspädagogisch insofern ganz gut, also das ist eine Top-Dienststelle. Cool. Und dann können wir auch wirklich froh sein. Das ist auch was, weil immer alle so, ja, worauf kann ich denn stolz sein bei der Bundeswehr? Ich weiß gar nicht, worauf ich, also viele Soldatinnen und Soldaten machen das ja ganz gerne. Also, ja, ich weiß ja gar nicht, worauf ich stolz sein kann. Darauf, dass sich die Bundeswehr Dienststellen wie das MHM, das ZMSBW und die IK leistet. Und die FÜAG zum Beispiel. Darauf, dass sich die Bundeswehr lauter Dienststellen leistet, die alle richtig gute Forschung machen.
Ja.
Und die auch durchaus gut, also eben gerade das MHM eben zum Beispiel gut für so zivil-militärischen Austausch da sind. Das ist nicht unbedingt was ich aus anderen Streitkräften, auch aus anderen NATO-Streitkräften kenne. Mhm. So.
Also ich finde, wir sollten mit dieser positiven Message mal in eine kurze Pause gehen.
Ja.
Okay.
Und dann machen wir, also ich sag mal, die Hörerinnen und Hörer, für die ist ja keine Pause, aber wir machen 7 Minuten Raucherinnenpause.
Okay, ja,
und
okay.
Dann hören wir uns gleich wieder.
Was hast du gesagt? 7 Minuten? Was? Wie viel?
7 Minuten ist beim Bund Zeit fürs Rauchen.
Ah ja, alles klar. Gut.
Genau. Also bis gleich.
Okay, bis gleich.
Bis gleich. Ciao, ciao. Hier Dampfian alle kommen. Diesmal gibt es hier keine Ansage. Wir unterbrechen die Folge. Und ab nächste Woche geht es hier an dieser Stelle weiter. Freut euch, seid gespannt. Bis dann. Ende. So. Marlene, das sollte nicht böse sein, ne?
Nee, alles gut.
So, Ruhe jetzt. Funkdisziplin, Ende.